Ja, also ich möchte jetzt noch den respiratorischen Notfall mit Ihnen besprechen, weil das der häufigste Notfall ist. Also, wie ich schon vorher erwähnt habe, ist der häufigste Notfall die akute Atemwegsobstruktion. Ne? Die Differentialdiagnosen der akuten Atemwegsobstruktion ist natürlich zu nennen das Asthma, die obstruktive Bronchitis, ne? Die Laryngitis akuta, die Fremdkörperaspiration, die Epiglottitis, die Bronchiolitis und die Pneumonie. Ne? Behandeln möchte ich jetzt mit Ihnen den Asthmaanfall, die Laryngitis akuta und die Fremdkörperaspiration. Ne? Früher hat man immer gesagt, jedes Säugling oder jedes Kind, was 4 obstruktive Bronchitis in seinem Leben gehabt hat, hat ein Asthma. Also diese Definition ist natürlich nicht mehr zu halten. Das war einmal und ist nicht mehr. Heutzutage mit dem Asthma kann man eigentlich Asthma nur definieren als in der Lungenfunktion zurückbildbare Obstruktion. Sprich, ich muss ein Kind eine Lungenfunktion machen können, bevor ich dem Kind den Titel Asthma umhängen kann. Weil ich brauche eine Lungenfunktion, ich muss dann den Sekretolyse-Test machen, in dem ich sie mit Sultanol inhalieren lasse und dann nochmal die Lungenfunktion wiederholen. Ne? Das ist eigentlich die einzige Definition des Asthmas. Ja? Aber praktischerweise kann man jetzt auch sagen, Kinder, die wirklich vermehrt obstruktive Bronchitiden haben und die eine atopische Vorerkrankungen haben, denen könnte man eigentlich auch, die könnte man auch schon Asthmabronchiale nennen, ja? Aber unter Vorbehalt. Das Problem ist, Obstruktion oder Asthma macht mit der Behandlung auch nicht sehr viel Unterschied. Ne? Das ist eigentlich nur für die Eltern eine Katastrophe, wenn ich ihnen sage, ihr Kind hat Asthma, ne? Dann um Gottes Willen. Ne? Wenn ich ihnen sage, ihr Kind hat eine wiederkehrende Bronchitis des Kleinkindesalters, ja? Super. Ja? Gut. Also die Diagnostik bei der akuten Atemnot, also natürlich wichtig ist die Anamnese, die physikalische Untersuchung, da haben wir das, was wir vorher schon gehabt haben, die visuelle Beurteilung. Wir schauen uns mal den allgemeinen Zustand, die Hautfarbe und die Atemmechanik an, ne? Die akustische Beurteilung, Atemgeräusche. Ne? Und dann gibt es noch Hilfsbefunde, die ich aber kaum abfragen muss. Ne? Wenn ich eine Pulsoximetrie habe, sollte ich sie großzügig einsetzen, ein Thoraxröntgen brauche ich selten und die Blutgasanalyse brauche ich noch seltener. Diese physikalische Untersuchung, also natürlich, wie wir schon vorher erwähnt haben, der AZ und die Vigilanz, vor allem bei Säuglingen. Ja? Das ist wirklich ein Krankheitszeichen von Säuglingen. Säuglinge, die apathisch, die erkennt man eigentlich recht gut. Die Hautfarbe, wie gesagt, wenn man eine Sättigung hat, sollte man eine Sättigung machen. Man sollte schauen, wie das Kind atmet, ob es zu atemsynchronen Kopfbewegungen gibt, Nasenflügeln. Die Atemfrequenz sollte man erheben. Atemgeräusche, sprich inspiratorische Stridor oder expiratorische Stöhnen. Man sollte achten, dass es Einziehungen, jugulär, sternal oder interkostal gibt und natürlich die Auskultation. Ne? Da hört man das Wheezing, das ist der Begriff für Kiemen, ne? Das ist eigentlich sozusagen der pulmologische Begriff für Kiemen. Ne? Und wichtig in dem Zusammenhang sollte man auch die stumme Lunge erwähnen. Ne? Also sprich Kinder, die einen massiven Asthmaanfall haben, da hört man meistens gar nichts. Ne? Und denen geht es trotzdem sehr schlecht. Die Hilfsbefunde habe ich die Pulsoximetrie. Da kann ich die Sauerstoffsättigung kontinuierlich messen, wenn ich es habe, großzügig einsetzen. Ja? Röntgen, also das ist routinemäßig kommuniziert. Ja? Nur wenn ich einen Verdacht habe, dass ich da entweder ein Pneumothorax, Atelektase oder Akkus dahinter sein könnte, mache ich einen Korpulmur. Zum Beispiel 15-Jähriger, groß gewachsen, recht schlank, plötzliche Atemnot. Ja? Da macht man wahrscheinlich als Erster sogar das Korpulmur. Gut, und die Blutgase, also die kann ich im Verlauf verwerten. Natürlich, wenn jemand 70 CO2 hat, dann ist es schon sehr bedenklich. Ja? Aber ob der jetzt 45 hat oder 38, macht sehr wenig Unterschied. Ja? Und es sollte eigentlich nur als Hilfskriterium zur Intubation angewendet werden. Ja? Kommen wir zum Asthma. Wie therapiere ich einen Asthmaanfall? Ja? Das hat 2012 einen internationalen Konsens an Asthma gegeben, ICON. Ja? International Consensus on Pediatric Asthma, also recht rezent. Die schlagen vor Salbutamol 2 bis 10 Hübe. Jeder von Ihnen, oder wahrscheinlich, wenn wir anfangen, Pädiatrie zu machen, verschreiben wir 2 Hübe alle 4-5 Stunden, sinnlos. Wenn jemand einen akuten Asthmaanfall hat, gehört er inhaliert, aber richtig. Oder auch vernebelt. Und die schlagen sogar vor, die 2 bis 10 Hübe in den ersten 20 Minuten durchzuführen. Nichts mit 3 bis 4 Mal täglich. Akuter Asthmaanfall muss richtig inhaliert werden. Und danach sollte ich noch schauen, wie das Kind darauf reagiert, eine weitere Therapie danach richten. Ne? Zusätzlich kann ich noch das Ipratropium dazugeben, was bei uns das Atrovent ist, ja? Und auch hier 2 bis 8 Hübe. Ja? Sprich, mit unseren 1 bis 2 Hüben sind wir da eigentlich gefährlich unterdosiert. Und wenn da kein Improvement ist, dann sollten die Kinder ins Spital überwiesen werden. Sprich, das sind internationale Guidelines. In Österreich sind die schon längst im Spital. Man sollte auch noch eine Sauerstoffsättigung über 95 anstreben. Systemische Kortikoide wird hier vor allem vorgeschlagen, das orale Prednison, 1 bis 2 Milligramm pro Kilogramm pro 24 Stunden. Normal für 3 bis 5 Tage. Also wer jemals auf einer internen war, wo keine Pulmonologen sind, der weiß, da ist man mit dem Cortison recht rasch und recht großzügig. Also da wird eine Ampulle 250 Mal Solidacortin relativ rasch verordnet oder 500. Es macht auch nichts aus, ehrlich, aber es ist nicht notwendig. Also da sieht man auch die erwachsenen Pulmonologen, wenn die auf einer Station sind, dann liest man für mich so interessante Vorgaben wie 60 Milligramm, 65 Milligramm, also die schauen sich dann auch wirklich das Gewicht an. Ja? Aber ein normaler Internist, eine Ampulle, fast schon unfallchirurgisch. Ja? Und erst im Spital oder auf der Intensivstation sollte man Dinge wie Aminophiline, also sprich Theophyllin oder Magnesium, denken. Ja? Das heißt, das Theophyllin hat eigentlich der Prähospitalären nichts verloren bei Kindern. Ja? Also dass jeder, der Notarzt war, der und einen Theophyllin-Notarzwang hat, sollte es eigentlich wegschmeißen, weil es hat eigentlich in der Erwachsenenmedizin keine richtige Berechtigung. Ja, auch die Erwachsenen, auch bei den Erwachsenen-Guidelines kommt Theophyllin nicht vor präklinisch. Ja? Aber das ist das, was die Notärzte als Erster verschreiben, also Erster geben. Ja? Also wir kriegen, egal wie alt das Kind ist, wenn das Kind massiv obstruktiv ist, kriegt den Theophyllin. Ja? Aber es ist nicht indiziert, nicht einmal nach den Erwachsenen-Guidelines. Ja? Schauen wir uns die einzelnen Vorschläge an. Der Sauerstoff, die Wirkung vom Sauerstoff ist vor allem eine psychische Beruhigung. Also die Kinder haben ja massiven Lufthunger. Ne? Wenn es ihnen Sauerstoff gibt, geht es ihnen meistens besser. Und es ist auch beschrieben worden, dass es eine Bronchodilatation durch Sauerstoff kommt. Ja? Also die Indikation ist eine zentrale Zyanose. Und bei uns im Haus handhaben wir es ab 92. Also wir sind sozusagen noch nicht ganz up to date mit den neuen Guidelines, wo 95 die Grenze ist. Wir machen es noch bei 92. Ja? Aber wir sind eigentlich gut damit gefahren. Ja? Wie kann man es geben? Also durch die Nasenbrille maximal 6 Liter, ja, über die Maske maximal 12 Liter. Das Beta-2-Mimetikum ist das Mittel beim akuten Asthmaanfall oder bei der akuten obstruktiven Bronchitis. Ja. Es hat eine hervorragende Bronchodilatation, der Wirkungseintritt ist schnell. Ja. Nebenwirkungen sind natürlich Tachykardie, Tremor, Unruhe, Hypokalämie und Hyperglykämie. Ja. Aber auch noch eine wünschenswerte Nebenwirkung, die mukoziliäre Clearance wird verbessert. Das heißt, die Kinder können auch besser abhusten. Wie gesagt, was wir schon vorher gesprochen haben, unsere konventionellen Dosierungen sind unterdosiert. Also auch wenn man den Beipackzettel vom Sultanol nachliest, sind es maximal 4-mal täglich 2 Hübe. Und wenn Sie mehr anwenden, kontaktieren Sie Ihren Arzt. Da diese Folie noch vom Oberarzt Göpfer ist, hat er natürlich auch gleich ein Rechenbeispiel mit eingebaut. Ja? Sprich, wenn man Sultanol-Inhalationslösung verabreicht man es gewichtsbezogen. Ja? Und da ist in einem Milliliter 5 Milligramm. Ja? Man verabreicht 0,03 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Ja? Sprich 0,15 Milligramm pro Kilogramm. Ja? Wenn ich das jetzt einem 10 Kilogramm schweren Kind, ja? Der kriegt 0,3 Milliliter, sprich 1,5 Milligramm, vernebelt. Das hat keiner, das ist kein Problem, so steht es auch in der Packungsbeilage. Aber sobald ich ein Dosierosol geben soll, sind es auf einmal nur 2 Hübe, 0,2 Milligramm. Das heißt, ich gebe ungefähr das 5-fache weniger, als ich ihm vernebelt gebe. Und dann kommen natürlich die Eltern und sagen, ja, das mit dem Dosierosol, das geht nicht, wir wollen den Paribol. Das ist ganz klar. Aufgrund dieser Dosierungen. Ne? Zu den systemischen Steroiden. Also sie wirken hervorragend antiinflammatorisch. Ne? Man sollte sie auch beim akuten Asthmaanfall verwenden, obwohl sie erst nach 3 bis 6 Stunden wirken. Ne? Einfach sozusagen, um dann diese zweite Phase hinten vorzuhalten. Ne? Die Indikation ist, wenn kein Ansprechen auf Inhalationen ist, dann sollte man es geben. Und wenn vorangegangene schwere Anfälle waren. Asthma einfach die Indikation für eine Spitalsanweisung oder stationären Aufnahme, ist die Inhalation von einem Beta-2-Mimetikum ohne Effekt, eine Sättigung unter 95 bzw. eine zentrale Zyanose, schwere Asthmaanfälle in Anamnese, also Leute, die einen schweren Asthmaanfall gehabt haben, die haben oft auch gerne einen zweiten schweren Asthmaanfall. Ne? Körperliche und mentale Erschöpfung, vor allem der stumme Thorax und den Mangel der Kompetenz bei Eltern. Also das ist ja sozusagen unser Hauptproblem in der Pädiatrie, dass oft die Eltern leider nicht entsprechen. Jetzt zur Laryngitis akuta, das ist sozusagen die zweithäufigste Notfall eigentlich. Ja. Es wird auch als Laryngotracheobronchitis benannt oder Krupp oder Pseudokrupp, vor allem im ersten bis fünften Lebensjahr. Es ist saisonal natürlich im Herbst und im Winter, also genau dieses Wetter, was wir jetzt zur Zeit haben, ist ein Laryngitis-Wetter. Und es ist 90% der akuten Atemwegsobstruktionen bei Kindern. Die Laryngitis akuta hat folgende Erreger, also fast alle Viren, Parainfluenza, Rhino, Adeno, Influenza, RSV, Mykoplasmen, wahrscheinlich könnte man es unendlich, alle Viren, die es gibt, machen das wahrscheinlich. Ja. Die Klinik sind unspezifische Protomalstadium, wie eine Verkühlung. Und auffallen werden sie dann, wenn sie in der Nacht auf einmal so bellend husten. Ne? Und ein inspiratorisches Stridor haben, Einziehung und Heiserkeit. Das ist auch, wenn man das noch nie gehört hat, also da sind die Eltern sehr beunruhigt, wenn man das erste Mal das hört. Ja? Wenn das Kind so kommt, macht, ja? So machen die Kinder auch, ja? Sind die Eltern sehr beunruhigt. Ja? Aber hier ist die Therapie sehr einfach. Ja? Zu Hause, man kann Kinder auch meistens zu Hause beruhigen. Also man soll die Kinder und die Eltern beruhigen, ja? Man soll kaum was machen, sprich, man soll sie nicht spateln, man soll sie einfach in Ruhe lassen. Ja? Feuchte, kühle Luft, Fenster auf. Man kann auch ein Steroid oral oder rektal verabreichen. Ja? Wenn Sie mal in ein Spital oder in eine Ordination kommen, kann man Ihnen Adrenalin verpassen und bei unzureichendem Therapieeffekt wird die stationär aufgenommen. Also wir nehmen kaum noch Laryngitiden bei uns auf. Ja? Also ich würde sagen, wir sind ungefähr bei 10%. Die Laryngitis-Therapie ist das Steroid. Wir geben das Steroid, wir geben das Prednisolon in 2 Milligramm pro Kilogramm. Ja. Per Ose oder Rektal, wir haben Gott sei Dank bei uns eine Apotheke, die es für uns herrichtet, weil ich glaube, in der freien Wildbahn gibt es nur das Rektopred, das 100 Milligramm hat. Ja. Und vor 3 oder 4 Jahren ist dieses Infektokrupp, hat es auch einen Saft gegeben. Gibt es noch, weißt du das? Also wir haben bei uns in der Klinik, also verwenden wir das Prednisolon als Zapferl zumeist. Ja. Man kann es auch sozusagen per Inhalation geben, das Pulmicort. Da sollte man es auch eher höher dosieren, als man es normal dosiert. He? Und Adrenalin wird bei uns als L-Adrenalin verabreicht, 2 bis 4 Milliliter oder 0,1 Milliliter pro Kilogramm Suprarenin, auch über den Vernebler. Additive Maßnahmen, man kann natürlich Sauerstoff geben, eine sitzende Position, ein feuchtes Zelt, Nasentropfen. Wenn das Kind sehr unruhig ist, kann man auch ein Sedativum geben, also natürlich nur im Spital. Nicht indiziert sind Bronchodilatatoren, Expectorantien, Antihistaminika und Antibiotika. Wie gesagt, die Folien stammen von Dr. Köpfrich. Das ist ein Gegner von Antitussiva, aber auch ich verschreibe manchmal Antitussiva, wenn die sehr husten, wenn das Husten ein Problem ist. Ja. Also das kann man auch geben. Meinen Segen haben sie dazu. Kommen wir zur Fremdkörperaspiration. Also das ist am häufigsten zwischen den ersten und dritten Lebensjahr. Knaben sind natürlich der häufige betroffen als Mädchen. Und was gerne aspiriert wird, sind Nüsse, Obst- und Gemüsestücke, Spielzeuge, Zähne. Und vor allem von denen sind nur 10% radiologisch sichtbar. Und die Lokalisation ist zu 70% im rechten Hauptbronchus. Die Klinik äußert sich so, dass es da mehrere Phasen gibt. Es gibt die Akutsituation. Das ist so ein Erstickungsanfall, wo die Kinder auf einmal irgendwas in der Hand gehabt haben und plötzlich fangen sie akut zum Husten an. Also, das ist immer verdächtig, dass sie das aspiriert haben. Die Latenzphase, sozusagen der Körper stellt sich ein, beziehungsweise der Fremdkörper stellt sich ein. Da ist das Thoraxröntgen und die Auskultation unter Umständen unauffällig. Und dann die chronische Symptomatik, dann sehe ich es erst im Röntgen. Also dann passieren das Infiltrat, Adjektase und Überblähung. Und die Kinder fangen wieder an zu husten. Also es fängt an, sie husten sofort, ja, da wird es besser. Und dann so nach Tagen fangen sie wieder an zu husten. Ja. Und da sollte ich daran denken, dass das eventuell eine Fremdkörperaspiration sein könnte. Ja. Diagnostisch und therapeutisches Vorgehen. Also jeder Verdacht auf eine Fremdkörperaspiration gehört abgeklärt. Ja. Eine bronchoskopische Abklärung ist unabhängig vom Thoraxröntgen. Ja. Das heißt, wenn ich im Thoraxröntgen nicht sehe, was bei 70% der Fälle ist, dann muss ich trotzdem bronchoskopieren. Die Methode der Wahl ist gleich starr zu bronchoskopieren. Weil, sprich, mit der flexiblen Bronchoskopie kann ich den Fremdkörper zwar super einstellen und visualisieren, aber ich kann ihn nicht rausnehmen oder nur schlecht rausnehmen. Künstler können das auch, aber es ist ziemlich anstrengend. Mit der starren Bronchoskopie geht das hingegen sehr gut und sehr einfach, wenn man es kann. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Das ist eine Bronchoskopie. Das ist mit einem starren Bronchoskop durchgeführt worden. Da sieht man, die starren Bronchoskope zeigen immer irgendwie an, wo oben ist. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht brauchen das Chirurgen zur Orientierung. Aber die zeigen immer an, wo oben ist. Und da ist der Fremdkörper. In dem Fall ist er schon mit Schleim überzogen. Und hier sieht man so in der chronischen Phase, sieht man hier eine massive Blähung der rechten Seite mit einer Herzschattenauslöschung der gleichen Seite. Und da, das war der Schuldige. Das ist wiederum jetzt mit einer flexiblen Bronchoskopie gemacht worden. Das dürfte eine Erdnuss sein. Was kann man sozusagen auch akut machen, vor allem die Eltern? Es gibt diesen Fremdkörperalgorithmus des ERC, nicht EAS, schon ERC, European Resuscitation Council. Da geht darauf, ob die Kinder ein ineffektives Husten haben oder ein effektives Husten haben. Wenn die ein effektives Husten haben, sprich, die Dinge kommen wieder zum Vorschein, dann soll ich sie zum Husten ermutigen. Bei ineffektivem Husten habe ich bei vollem Bewusstsein 5 Rückenschläge oder 5 Bauchkompressionen. Und wenn sie bewusstlos sind, muss ich sie reanimieren. So schaut das aus, so schauen die Rückenschläge aus. Das sollen wirklich kräftige Schläge sein, also nicht streichen, sondern schlagen. Und das ist das, wie nennt man dieses Manöver? Genau, das Heimlich-Manöver. Fremdkörperaspiration sollten wir vor allem vorbeugen. Das heißt, keine Nüsse, wenn möglich, bis zum 3. Lebensjahr. Ist natürlich schwer, wenn am 5. oder 6. Dezember der Nikolo oder der Krampus kommt und Nüsse mitbringen, muss man dem Kind sagen, du, das darfst du nicht. Keine aspirierbaren Spielsachen, auch schwer. Wenn man glaubt, kaum was Kinder alles gerne aspirieren. Das müssen keine Spielsachen sein, sondern die aspirieren alles, was ihnen unterkommt. Gleichzeitiges Spiel und Essen vermeiden. Nochmal, ich muss hinweisen, dass diese Folien von Oberst Köpfer hieß, der ein Sohn von Lehrern ist. Also. Man merkt das auch. Gleichzeitig spielen und essen, also jeder, der sein Kind füttert, weiß, dass er das ab und zu machen muss und ist das Kind nicht. Aber man soll es vermeiden, wenn es geht. Gut. Jetzt Epiglottitis, das ist ein Krankheitsbild, was ich eigentlich nur vom Hören sagen kann. Also wie gesagt, ich habe meine Ausbildung 2006 begonnen und da hat es eine Epiglottitis seitdem gegeben, die offensiv aufgenommen worden ist. Also dieses Krankheitsbild ist sozusagen eigentlich fast ein historisches Krankheitsbild. Warum? Weil der häufigste Auslöser dieser Erkrankung war der Hämophilus. Und das ist durch das Impfprogramm sozusagen fast eradiziert. Also differenzialdiagnostisch ist dann natürlich die Laryngitis zu nennen. Es unterscheiden sich. Also Leute, die es gesehen haben, sagen, man kann es unterscheiden. Ich habe es noch nicht gesehen, darum weiß ich nicht, ob man es wirklich so gut unterscheiden kann. Also in den Lehrbüchern steht, dass das Alter ein unterschiedliches ist, also 2 bis 6 Jahre bei der Epiglottitis, 1 bis 4 Jahre bei der Laryngitis. Katarrhalische Symptomatik ist bei der Laryngitis ausgeprägt, aber nicht bei der Epiglottitis. Der bellende Husten ist auch eher bei der Laryngitis und nicht bei der Epiglottitis. Der inspiratorische Stridor haben beide. Epiglottitis-Kinder sind krank, heißt das, also sind kränker als Laryngitis-Kinder, das heißt, sie fiebern hoch. Sie haben eine Dysphagie, sie haben einen erhöhten Speichelfluss, sie haben eine Leukozytose und ein CRP. Wobei die letzten zwei Sachen kann ich eben nur eruieren, wenn ich ihnen Blut abnehme. Aber das soll ich ja nicht machen. Viel Spaß. Also bei einer Epiglottitis, wie gehe ich vor, beim klinischen Verdacht, keine diagnostischen Manöver, die sollen sofort ins Spital kommen. Am Transport sollen Sauerstoff bekommen, wenn sie in der Rettung transportiert werden, unbedingt mit Eltern, sprich eine Bezugsperson muss mit. Im Spital sollte man sie nicht in ungeeigneten Räumen untersuchen, am besten gleich im Schockraum oder im OP, wo ich sie gleich tracheotomieren kann. Invasive Maßnahmen, erst in Gasnarkose, sprich Blut, also wie gesagt, CRP und Leukozytose kriege ich jetzt nachher raus. Und das ist ein interdisziplinäres Vorgehen. Das heißt, ich brauche einen Anästhesisten, der gut intubieren kann oder einen Kinderintensivler, ja, und auch die Kinderchirurgen. Ja. Das muss in Tracheotomie-Bereitschaft erfolgen. Wie gesagt, die Epiglottitis-Therapie ist Sauerstoffintubation in Tracheotomie-Bereitschaft und antibiotisch das Ceftriaxon 100 Milligramm pro Kilogramm pro Tag IV. Und es sollte dann auch eine Umgebungsprophylaxe, wobei diese Empfehlungen sind alte Empfehlungen. Heutzutage, glaube ich, sind wahrscheinlich 92-95% der Kinder geimpft, oder? Die Take-Home-Message, also wie gesagt, die Atemwegsobstruktion ist der häufigste kinderinternistische Notfall. Hypoxämietoleranz ist bei Kindern geringer als bei Erwachsenen. Der Herzstillstand ist meistens eine Folge eines respiratorischen Problems. Kranke Kinder hassen Manipulationen durch Fremde. Ja? Das heißt, wenn ich mit denen näher, zuerst mal auf Distanz. Ja? Sultanol im Asthmaanfall häufiger geben und in hoher Dosis. Bei geringsten Verdacht auf Epiglottitis ins Spital. Ja? Und jedes Kind mit einer Fremdkörperaspiration muss in ein Zentrum überweisen, das auch bronchoskopieren können.